ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen bei ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sitze ich hier mit Nick, meinem Kollegen, und wir sprechen über Informationssicherheit in HR-Prozessen und hatten bei der Vorbesprechung schon die Diskussion, sagen wir jetzt ins HR-Prozesse oder sprechen wir über alle personenbezogenen Maßnahmen?
Genau, ja. Moin auch nochmal von meiner Seite. Wir haben uns vorhin die Köpfe, nicht an die Wände gehauen, aber wir haben überlegt, okay, nehmen wir jetzt alle Maßnahmen aus dem 6er-Katalog vom Annex der ISO-Norm mit rein oder schließen wir vielleicht ein paar aus, weil sie nicht ganz genau dazugehören, aber... Ja, sag nochmal deine Wahrnehmung bitte.
Ja, aus einem aktuellen Projekt gab es so diese Diskussion, welche Annexpunkte man der HR-Abteilung zuordnet. Und da war ich überrascht, dass halt auch Annexpunkte, die ich jetzt so, die gar nicht aus den personenbezogenen Maßnahmen der HR-Abteilung zugeordnet waren. Mhm. In dem Unternehmen ist es nur einfach so, dass die HR-Abteilung auch für solche Sachen zuständig war. Von daher ist es ja
zum Beispiel
legitim, die hier Besucherregelung zum Beispiel.
Ah, okay.
Hätte ich jetzt nicht in der HR-Abteilung verortet, war es oder so. Da gibt es ja jetzt auch kein richtig oder falsch. Aber aus dieser Diskussion heraus gab es jetzt hier so die Überlegung, wenn wir jetzt sagen, wir reden über Informationssicherheit in HR-Prozessen, dann kann das in dem einen oder anderen Unternehmen bedeuten, dass wir da nicht ganz vollständig sind. Und speziell die letzten beiden Controls aus dem 6er-Bereich
können
wir auch gar nicht so im Detail besprechen.
Ja, das ist, glaube ich, Remote-Arbeit, ne? Beziehungsweise, ich weiß es, ich habe hier das,
wir haben beide
den Katalog hier vor mir liegen.
Genau.
Das ist dann Remote-Arbeit und das ist die Meldung von Informationssicherheitsvorfällen. Und ja, da hat HR irgendwo eine Schnittmenge, aber das kommt jetzt nicht federführend aus den Bereichen. Und deswegen hatten wir lange diskutiert, ob wir das mit reinnehmen oder ob wir es draußen lassen.
Ja.
Und ich denke, wir werden es draußen lassen, dass wir uns erstmal auf die...
Jetzt sagen wir einen Satz dazu,
wie
die Zeit dann am Ende noch ist, weil unser Ziel ist ja irgendwie im 20- oder 30-Minuten-Bereich zu bleiben.
Genau.
Vom Ablauf her würden wir durch die einzelnen Controls im 6er-Bereich gehen, also angefangen mit 6.1 und wo wir enden, schauen wir mal, vielleicht bis 6.8, eventuell aber auch nur bis 6.6, je nachdem, wie viel Zeit wir haben und würden dann einfach darüber diskutieren, wie kann man es realisieren, was denkt sich die Norm dabei, was denkt sich vielleicht der Auditor dabei, wenn er das, das anschaut. Ich fange mal an, wir machen das immer im Wechsel. Ich habe die Controls gekriegt, die lange Texte haben.
Ja, wir haben gelost, ne?
Wir haben gelost. Richtig, wir fangen mit der 6.1 an, Sicherheitsüberprüfung heißt es da. Alle Personen, die in die Belegschaft aufgenommen werden, müssen vor dem Eintritt in die Organisation und fortlaufend unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Vorschriften und ethischer Grundsätze einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Und diese Überprüfung muss in einem angemessenen Verhältnis zu den geschäftlichen Anforderungen der Einstufung der einzuholenden Informationen und den wahrgenommenen Risiken stehen.
Das sitzt erstmal, ne?
Das sitzt erstmal, das ist ein langes Ding. Es gab bei diesem Control, erstmal sind die alle, oder ja, eigentlich sind die alle umbenannt worden. So, das war vorher mal 7.1.1, was hier so drin steht. Jetzt ist es A6.1. Eine Änderung in diesem Text ist mir irgendwie ins Mark gestoßen, oder wie man sagen. Die Sicherheitsüberprüfung musste vorher auch schon gemacht werden. Die haben jetzt ein Wort hinzugefügt in der 2022er Version der 27001 und da heißt es, dass die Sicherheitsüberprüfung auch fortlaufend passieren muss.
Richtig.
Also ich muss es vor dem Eintritt eines Mitarbeiters tun und jetzt mit der neuen Norm auch fortlaufend machen.
Hm.
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ne?
Ja, je nachdem. Also es muss natürlich wieder angemessen sein und für die jeweilige Organisation passen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bereich haben, in dem wir beispielsweise polizeiliche Führungszeugnisse abfragen, bevor die Personen bei uns anfangen können, dann ist das natürlich eine gute Maßnahme, um da regelmäßig wieder diesen Faden aufzugreifen und zu sagen, okay, ich schaue jetzt nochmal nach 2, 3, auch da wieder angemessen, angepasst auf die Organisation, wie oft ich das mache, schaue ich dann regelmäßig drauf und sage, hat sich da vielleicht was verändert in diesem polizeilichen Führungszeugnis und wenn ja, muss ich da irgendwie eine Maßnahme ableiten oder so.
Richtig, genau. grundsätzlich Sicherheitsüberprüfungen, wie kann man es machen? Also auch nach der alten Norm noch, wenn man es nur einmal machen muss?
Ja, auch da würde ich immer gucken, dass es einigermaßen verschieden ist und dass ich nicht für jeden den gleichen Grundstock durchziehe, sondern ich habe vielleicht einen Prüfkatalog, den ich für Praktikanten oder Studis oder Auszubildende anlegen kann. Und dann habe ich die für die IT-Administratoren oder HR-Verantwortliche, die dann ein bisschen eindringender geprüft werden sollten, so, und da kann ich natürlich Referenzen abfragen von alten Arbeitgebern, Stichhaltigkeit des Lebenslaufs,
genau,
einfach versuchen, mit möglichst viel Dokumentation mir ein gutes Bild über die Person zu erstellen, das ich dann abprüfen kann und dann nochmal im besten Fall in einem Bewerbungsgespräch verifizieren kann.
Richtig. So machen wir es ja, dass wir quasi alle Unterlagen, die wir kriegen, Lebenslauf, Zeugnis und sowas, so Querchecks machen, gucken, ob das stimmig ist, ob die Angaben in den Vorbeschäftigungen mit dem Lebenslauf übereinstimmen, ob das mit dem übereinstimmt, was uns erzählt wird im Bewerbungsgespräch. Das ist natürlich für die Erstprüfung super, bei der fortlaufenden Prüfung ist schwierig. Aber gut, wir haben ja das Beispiel gebracht mit den polizeilichen Führungszeugnissen, wenn man sowas machen möchte.
Genau.
Insbesondere für bestimmte Stellen, die vielleicht ein bisschen kritischer sind. Oder in bestimmten Branchen ist es ja auch durchaus üblich. Also wenn
man mit
Kindern arbeitet, zum Beispiel sogar mit erweiterten polizeilichen Führungszeugnissen.
Da kommt ja wieder der Schwung über die geltenden Gesetze, der hier im Normtext auch drin ist. Ne? Für bestimmte Bereiche, da muss ich das eben in einer Sicherheitsüberprüfung, ich glaube, die gehen dann in verschiedenen Stufen los, 1, 2, 3, ne? Muss ich das dann eben sowieso bereitstellen. Da ergibt sich die Frage so ein bisschen, weil das Format dann dieser Prüfung schon geführt ist an der Stelle, ne?
Ja, genau. Ich glaube, viel mehr gibt es zu der 6.1 gar nicht zu sagen, ne?
Dann ja, doch. Also irgendwas, was auf jeden Fall noch zwischen den Zeilen steckt. Das Ganze wird ja nicht für interne Bewerbungen ausgeschlossen. Also nur wenn ich jetzt von außen komme, werde ich sicherheitsgeprüft. Das wäre zu kurz gefasst, sondern
ja,
auch bei internen Stellen habe ich vielleicht dieses Prozedere. Man denkt an Organisationen, die jetzt vielleicht nicht ganzheitlich zertifiziert sind, sondern wo man einen kleinen Scope rausgeschnitten hat und dann wechselt jemand von außerhalb des Scopes in den Scope. Dann der natürlich auch.
Ja, da hast du recht.
Weil ist die Vorgabe.
Genau, oder du hast unterschiedlichen Gruppen gebildet. Vielleicht jemand, der Zugriff auf die Kasse hat, der braucht ein Führungszeugnis und und der hat innerhalb des Unternehmens einfach in einen anderen Bereich gewechselt und ist damit in die Pflicht gekommen, Führungszeugnis zu liefern. Klar, da muss man natürlich auch bei.
Genau. Und das steht jetzt hier nicht akut drin oder explizit, aber es wird auch nicht ausgeschlossen. Deswegen.
Ja,
ne,
stimmt. Für ein gutes Konzept könnte man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hast du recht. Hast noch mehr Punkte?
Nee, das wäre mir jetzt noch abschließend dazu eingefallen.
Okay.
Genau, dann würden wir nämlich tatsächlich weitermachen mit dem nächsten Punkt, mit der 6.2. Dreht sich um die Beschäftigungs- und Vertragsverhältnisse und da ist es dann eben die Anforderung, dass in den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen die Verantwortlichkeiten des Personals und der Organisation für die Informationssicherheit festgelegt werden sollen. So, und auch das ist jetzt natürlich erstmal wieder zwar ein kürzerer Satz als bei dir, aber vielleicht genauso diffus Ausgestaltung. Das heißt, ich kann mir wieder überlegen, okay, was sind denn überhaupt meine Anforderungen und wie kann ich die im besten Falle da platzieren?
Mhm. Richtig, aber das ist, in der Regel ist es einfach nur ein Passus, den man in den Vertrag aufnimmt.
Ja.
Da gehört ja einiges rein in den Arbeitsvertrag in Bezug auf Informationssicherheit, also so eine Verschwiegenheitserklärung.
Ja, genau.
Die auch über den Arbeitsvertrag hinaus gelten sollte. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen irgendwann verlässt, dass er halt weiterhin zur Verschwiegenheit verpflichtet wird, je nachdem, mit was er da so in Berührung kommt. Ja.
Ich denke jetzt eher an so eine Verpflichtungserklärung, so, weil Verschwiegenheit ist ja auch noch ein Thema, was tatsächlich später noch kommt. Das wäre dann ja in der 6.6.
Ja, genau.
Deswegen hier sehe ich eher so die Verpflichtung nochmal ganz explizit auf das ISMS, was dann aufgebaut wurde, dass die Mitarbeiter wirklich Bescheid wissen, okay, es gibt hier in meinem speziellen Arbeitsbereich, sofern es ein Scope in einem Unternehmen ist oder eben die ganze Organisation, die zertifiziert ist, da gilt ein ISMS und ich habe hier folgende Rechenschaftspflichten oder beziehungsweise folgende Pflichten zu erfüllen, an die ich mich halten muss. Da liegen die Dokumente,
da hast du
die Richtlinien.
Da hast du recht, ich war auf dem falschen Pferd. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, galt eher für die 6.6 als für die 6.2. Du hast recht. Das finde ich, haben die in TISAX besser formuliert. Die Verpflichtung auf das ISMS, da steht es explizit drin.
Ja.
212 oder 212 ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Control. Da ist es etwas präziser formuliert als in der 27001.
Genau.
Ja.
So, und an und für sich könnte man dann auch weitergehen und sagen, okay, wir haben hier diese bestimmten Vertragsbedingungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stelle ausschreibe für einen IT-Administrator, dann kann ich vielleicht noch direkt auch die gültigen IT-Richtlinien mit anhängen für diese Person oder da spezifisch drauf verweisen. Ja. Geht natürlich auch. Ich kann es mir auch einfach machen und sagen, okay, da ist ein ISMS. Bei Fragen fragst du den Informationssicherheitsbeauftragten und jetzt kannst du deine Arbeit beginnen. Oder also man kann es in verschiedenen Facetten ausstaffieren.
Genau. Ja, bei den Unternehmen, die jetzt ein ISMS einführen, also jetzt nicht gleich mit Gründung des Unternehmens, muss man natürlich auch immer so ein bisschen berücksichtigen, dass es Mitarbeiter gibt, die schon da sind, also bevor das ISMS eingeführt ist.
Auch.
Das heißt, ja, wir haben es halt auch so gemacht, es gab für die Leute, die da sind, erstmal so eine so ein zusätzliches Dokument, was unterschrieben werden sollte, weil man möchte ja keine geltenden Arbeitsverträge ändern. Und ja, für bestehende Mitarbeiter kann man sich dann halt überlegen, für neue Mitarbeiter kann man sich dann überlegen, ob man es in den Vertrag integriert oder ob man es getrennt lässt. Ne?
Ja, ich erinnere mich noch, als ich hier angefangen habe, war es auch ein
eigenes Dokument.
Ein eigenes Dokument.
Ist auch immer noch ein eigenes Dokument. Ne?
Genau, ist auch völlig, völlig treffend, finde ich, an der Stelle. Ja,
finde ich auch in Ordnung. Ja, kann man machen, wie man möchte. Das ist glücklicherweise nicht genau vorgeschrieben. Hast du sonst noch was zu den Vertragsinhalten? Ich glaube nicht.
Nee, da würde ich jetzt tatsächlich nichts mehr hinzufügen, genau.
Okay, das ist klar. Dann komme ich wieder zur 6.3, wieder ein etwas längerer Text. Da geht es um das Informationssicherheitsbewusstsein, Ausbildung und Schulung. Also das würde ich jetzt verorten in dem alten Normkapitel 7.2 während der Beschäftigung, also die was man während der Beschäftigung berücksichtigen muss. Ich lese den Normtext gerade mal vor. Das Personal der Organisation und relevante interessierte Parteien müssen ein angemessenes Bewusstsein für die Informationssicherheit, eine entsprechende Ausbildung und Schulung sowie regelmäßige Aktualisierung der Informationssicherheitspolitik der Organisation themenspezifischer Richtlinien und Verfahren erhalten, die für ihr berufliches Arbeitsgebiet relevant ist.
Auch das wieder ein Klopper, ne?
Auch wieder ein langes Ding, aber eigentlich, ich finde es ordentlich geschrieben.
Mhm.
Also es geht zum einen um das Thema Awareness. Das heißt, für die Implementierung eines ISMS muss ich vorsehen, dass ich regelmäßig mal so Awareness-Maßnahmen mache.
Ja.
Das heißt, ich kann vielleicht Sachen, die durch die Presse gegangen sind, aktuelle Sicherheitsvorfälle, Cyberangriffe oder vielleicht was bei uns passiert ist, kann ich zum Anlass nehmen, mal wieder darauf hinzuweisen, Leute, sowas kann passieren. Ich kann mir auch irgendwelche Redner einladen. Ich war gerade letzte Woche auf einer DEKRA-Veranstaltung für Auditoren.
Ja.
Da hatten die einen Menschen vom Polizeipräsidium in Reutlingen eingeladen, der über aktuelle Sicherheitsvorfälle berichtet hat. Sowas ist natürlich mega. Ne? Also ja. Das war super interessant.
Das glaube ich wohl.
War total fesselnd und ja, das Bewusstsein wird dadurch schon sehr, sehr stark gestärkt. Man kann sicherlich auch YouTube-Videos oder sowas verwenden. Wir haben so ein cooles Video, weiß nicht, Melissa kam damit, glaube ich, mal, wo so ein Informationssicherheitsvorfall quasi gefilmt wurde. Auch ganz toll gemacht. Kann man jetzt hier leider nicht eben so zeigen.
Vielleicht in den Shownotes.
Vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir den teilen dürfen. Aber
okay.
Keine Ahnung. Aber mit solchen Videos kann man sicherlich auch arbeiten. Und ansonsten Geschichten erzählen funktioniert eigentlich immer, wenn Sachen irgendwo passiert sind, sowas zu erwähnen. Aber das ist das eine ist ja die Awareness. Das andere ist Ausbildung und Schulung, die ich halt machen muss, wenn so ein Mitarbeiter neu beginnt, aber natürlich auch, wenn er da ist. Und
richtig.
Ich muss aktualisieren regelmäßig. Das heißt nicht einmal geschult und dann für immer vergessen, sondern regelmäßig wiederholen. Und in so einem ISMS ändern sich ja auch Dinge.
Richtig. Und das wäre auch wieder so eine bedarfsgesteuerte Adressierung meiner relevanten Parteien im ISMS, dass ich dann sage, okay, es hat sich hier eine Richtlinie verändert, jetzt dürft ihr nur noch links rum anstatt rechts rum. Mhm. Das ist natürlich auch was ich über die Awareness-Maßnahmen oder vielleicht Schulungstools mit auf den Weg geben kann. Genau.
Ja.
Aber auch hier muss man ja wieder in so eine Art Messbarkeit kommen oder Steuerung an der Stelle. Von daher würde ich immer empfehlen, dass man für alle erstmal eine Baseline aufbaut und sagt, okay, das ist das Mindestmaß an Informationssicherheitsinformationen, die ich an die Hand bekommen muss, um hier im Scope tätig zu sein. Und dann hat man vielleicht im besten Fall noch verschiedene Rollen im Unternehmen ausgeprägt oder im Scope besser gesagt, Die Jungs, die dann vielleicht mehr Technik und IT machen und dann vielleicht die Mädels, die als Berater an der Front sind oder sowas.
Ja.
Und dann kann ich natürlich nochmal schauen, okay, in welche Richtung muss ich nochmal eher in ein bestimmtes Thema schulen und wo kann ich mir das spezifische technische Thema vielleicht sparen an der Stelle, weil das wird die Beraterin vielleicht nicht so sehr interessieren wie die Techniker oder sowas, ne, um jetzt die Beispiele wieder aufzunehmen an der Stelle. So, und dann kann ich natürlich besser steuern, okay, ich habe ein Mindestmaß und darauf kann ich vielleicht noch aufbauen und ich kann aber immer auf dieses Mindestmaß zurückfallen, dass ich jetzt nicht sagen kann, bei dem weiß ich gar nicht, was der informationssicherheitstechnisch kann, sondern nein, die Person kommt rein, wird im besten Fall beim Onboarding geschult und hat dann dieses Mindestmaß von der Organisation mitbekommen.
Ja, ich bin ja ein totaler Verfechter von Zielgruppen.
Ja, genau, das ist das ja.
Unterteile dein Unternehmen in Zielgruppen oder deine interessierten Parteien in Zielgruppen. Du hast die HR-Zielgruppe, die IT-Zielgruppe, Facility Management als Zielgruppe vielleicht. Und eine Zielgruppe muss auch immer sein, alle Mitarbeiter, wo so die Grundlagen, das Grundlagenrauschen, was du eben auch so gehört, dass die Baseline quasi geschult wird, das, was jeder wissen muss, verlass deinen Platz ordentlich, sperr den Bildschirm,
ja, genau,
lass nicht rumliegen und so. So Grundlagen, gib keine Kennworte weiter, das muss jeder wissen und dann eben nochmal spezifisch für die Leute in bestimmten Zielgruppen.
Aber du sagtest es gerade, Zielgruppen oder auch Parteien hast du gerade gesagt. Es wird wieder nicht ausgeschlossen, dass das jetzt nur bei den Mitarbeitenden enden muss hier.
Sondern
ich kann auch meine Dienstleister oder meine Partner irgendwo schulen, wenn ich da dicht mit denen in Schnittmengen unterwegs bin oder mit denen irgendwie verbandelt bin, dass die Verantwortlichkeiten halt sehr nah beieinander sind und ich darauf angewiesen bin, dass diese Dienstleister und Partner eben auch genau Bescheid wissen, was geht und was nicht geht in der Organisation.
Absolut, klar. Wenn ich vielleicht irgendwelche Freiberufler als Entwickler hier mit in unseren Reihen sitzen habe, dann kann es nicht sein, dass sie sich anders verhalten als die eigenen Mitarbeiter. Die müssen mit berücksichtigt werden. Aber wir reden ja über interessierte Parteien und die hätte ich damit eingeschlossen, aber trotzdem guter Hinweis.
Ja, das fällt ja gerne hinüber, ne? Weil
wie
komme ich an die ran? Stellen wir uns jetzt vor, und auch da noch wieder den Punkt, der hier in der Norm nicht spezifiziert ist. Es ist jetzt nicht vorgeschrieben, dass ich das mit einem Tool machen muss oder dass ich das in einer Präsenzschulung machen muss. Ich kann das auch per Newsletter einer Post machen oder sowas, ne?
Natürlich.
Aber viele haben ja tatsächlich irgendwelche Tools da am Start und nutzen die und die werden noch verwaltet von der Organisation. Okay, wie kriege ich aber meine Dienstleister da sinnhaft rein und wie kann ich die da zur Gehorsam auffordern?
Ja.
Also das ist natürlich schwieriger. Und deswegen wird das Thema mit den Dienstleistern, Partnern, Externen immer so ein bisschen vergessen gerne, weil sie eben auch nicht spezifisch adressiert wird. Ne? Und man natürlich erstmal guckt, okay, ich muss das schulen, was am nächsten an mir dran ist.
Ja, du hast eine schöne Überleitung gebracht zum nächsten Kontroll, wie
so.
Die zum Gehorsam auffordern. Das ist mein Lieblingskontroll.
Ja,
aber das muss ich vorlesen, ist wieder eins von den kurzen.
Perfekter Zufall, ne? War überhaupt nicht geplant hier an der Stelle. Richtig. A, beziehungsweise Kontroll 6.4. Das heißt dann auch Maßregelungsprozess. Du hast es gerade schon so freudig angekündigt. Also ein Maßregelungsprozess muss formalisiert und kommuniziert werden, um Schritte gegen Mitarbeiter und andere interessierte Parteien, da haben wir sie wieder, zu ergreifen, die einen Verstoß gegen die Informationssicherheitspolitik begangen haben.
Genau. Jetzt möchte ich tatsächlich das, was in meinen Richtlinien dokumentiert ist, in den Prozessen vorgesehen ist, aber dann von Mitarbeitern nicht durchgeführt wird, vielleicht auch mutwillig nicht durchgeführt wird, das muss ich jetzt durchsetzen und dafür, sagt die Norm, brauchst du einen Maßregelungsprozess. Im einfachsten Fall ist das eine Ermahnung oder eine Abmahnung oder arbeitsrechtliche Schritte, die man ankündigt.
Ja.
Der Daumenbrecher hat sich auch sehr bewährt.
Oder die Streckbank. Ja.
Die Streckbank, ja, genau. Also man muss sich da was überlegen. Ich glaube, bei den meisten gibt es halt irgendwie erstmal ein persönliches Gespräch und dann geht es weiter mit Ermahnung, Abmahnung und ansonsten arbeitsrechtliche Schritte.
Ja.
Das ist so üblich und das, was man typischerweise in Audits oder in Projekten so sieht, was gemacht wird. Ne?
Ja. Hier finde ich es auch wieder die Nähe zum HR-Bereich relativ deutlich, weil wir natürlich im besten Fall auch so ein Verfahren aufbauen, dass wir meinetwegen auf der zweiten, dritten, vierten Stufe, je nachdem wie viele Stufen das Modell dann haben soll, erste Stufe kann man sagen, informelles Gespräch, genau, aber ich bin immer starker Verfechter davon, in der zweiten Stufe zu sagen, okay, wir machen ein protokolliertes Gespräch irgendwie, dass da eine Ermahnung irgendwie mit hängen bleibt und dass das dann auch vielleicht in die Personalakte mit reingeht, ne, damit das dann nicht verschütt geht oder sowas.
Richtig.
Weil ja, im Zweifelsfall macht der Mitarbeiter das dann noch 3-4 Mal, aber der Nachweis, dass es schon mal passiert ist, der geht dann abhanden so und dann geht mir da vielleicht ein Schulungswunsch bei dieser Person hinten über, weil ich das nicht auf dem Schirm habe, ob der das schon mal gemacht hat oder nicht.
Ja, klar. Das stimmt, das macht Sinn. Glücklicherweise kommt das nicht so oft vor. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das jemals hatten. Auch bei Kunden habe ich das jetzt noch nicht gesehen.
Schwerlich. Also doch, ja, gut. Ja, passiert natürlich immer wieder. Kommt immer auf die Organisation drauf an. Ich finde es immer nur sehr, sehr schwierig, irgendwann dahin zu kommen, zu sagen, okay, wir haben hier einmal einen zufälligen Verstoß oder eben auch einen mutwilligen Verstoß. Also diese Mutwilligkeit, diese Absicht nachzuweisen, das ist, finde ich, der springende Punkt dabei, um wirklich vielleicht nochmal eine nächste Ebene auf diesem Modell zu erreichen. Ja. Aber da wirklich einen fixen Prüfkatalog aufzustellen, wo man dann sagt, okay, er hat absichtlich sein Passwort, also ja, schwierig.
Ja. Ja, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Die dritte Stufe wären dann wahrscheinlich Betonschuhe, wo wir hier an der Weser sind.
Ja, vielleicht.
Vielleicht nennen wir die Folge gar nicht Informationssicherheit in HR-Prozessen, sondern von Betonschuhen und Daumenbrechern und Streckbänken.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, genau.
Möglichkeit, okay.
Aber ich finde auch selbst den Punkt, wenn jemand das aus Versehen irgendwie falsch macht, ein Verstoß gegen eine Policy oder eine Richtlinie oder sowas, auch da habe ich dann eigentlich einen Indikator, dass ich nochmal nachschulen müsste. Ne? Weil wenn die Person etwas aus Versehen nicht beachtet hat, kann es ja darauf hindeuten, dass ich an der Stelle nicht präzise genug geschult habe.
Kann sicherlich sein, aber oft ist ja auch so, dass je nachdem, welche Konsequenzen das hatte, dass das so eine Lehre war, dieser Fehler.
Das wäre natürlich auch
die Sensibilisierung dann automatisch entstanden.
Okay, ja.
Ja. Okay, wenn du nichts mehr hast zu 6.4.
Ja, ich würde auch nochmal gucken, interessierte Parteien haben wir wieder hier drin. Das heißt, gleiches Thema kann auch wieder für Dienstleister und Fremdfirmen gelten.
Ja, ne? Genau, richtig. Also aber interessierte Parteien schließt alle mit ein.
Genau, ich werde nicht müde, das immer wieder zu erwähnen.
Ja, da müssen wir auch an die Laufzeit denken. Gut. Machen wir mit 6.5 weiter. Verantwortlichkeiten bei der Beendigung oder Änderung der Beschäftigung. Mhm. Das war das alte Kapitel 7.3. Die Maßnahme, Verantwortlichkeiten und Pflichten im Bereich der Informationssicherheit, die auch nach Beendigung oder Änderung von Beschäftigungsverhältnissen bestehen bleiben, müssen festgelegt, durchgesetzt und den betreffenden Mitarbeitern und anderen interessierten Parteien mitgeteilt werden.
Genau. Ich lächle jetzt schon wieder, weil die interessierten Parteien genannt wurden. Deswegen bin ich total happy natürlich.
Ja, Haken dran.
Was ist eine Veränderung? Ne? Da fängt es irgendwie schon mal an, finde ich, an der Stelle. Kann natürlich eine Versetzung von der Person sein. Wir hatten das vorhin von außerhalb des Scopes in den Scope oder andersrum. Oder eben vielleicht auch ein Vertragsende. Das wäre auch möglich.
Genau, ja, richtig. Eine Erweiterung des Bereichs, für den man zuständig ist.
Oder das, ja.
Das kann sicherlich sein, genau. Aber klar, Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der 27.002 stehen, glaube ich, auch eine ganze Menge Beispiele drin. Was muss ich tun, wenn jemand geht?
Ja.
Wenn man jetzt so ein HR-System nutzt, wie wir zum Beispiel, SAP SuccessFactors, da gibt es ein On- und Offboarding-Modul, da gibt es dann auch schon so vorgedachte Prozesse, was muss ich tun,
wenn ein
Mitarbeiter kommt oder wenn ein Mitarbeiter geht. Ich muss halt sehen, dass ich meine Assets wieder kriege, also Laptop zurückgeben, Firmenwagen zurückgeben und solche Sachen. Dass ich mir so eine Checkliste aufbaue, dass ich Berechtigungen entziehe, dann sein Domain-User sperre und solche Geschichten.
Genau. Ja, das sind die Themen, die dann auch in der, hast du schon angesprochen, 27.002 stehen. Auf die Geheimhaltung nochmal hinweisen, wenn man das nochmal spezifisch machen möchte, dass die auch über das Vertragsende hinaus gilt. Die Rückgabe von Assets hast du angesprochen, aber auch die Übertragung von Verantwortlichkeiten. Ne? Wenn ich jetzt in der Rolle IT-Administrator gehe, dann muss ich gucken, dass das auch danach alles weitergehen kann. Ne?
Ja, bei IT-Administrator ist es vielleicht auch noch was, dass ich nicht alle Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, gleich behandle, sondern vielleicht da nochmal eine Risikoanalyse hinterher schiebe. Wenn ein IT-Administrator geht, der hat ja doch weitreichende Berechtigungen im Unternehmen gehabt. Der könnte sich ja auch nochmal irgendwie einen zweiten User angelegt haben oder sowas.
Ja, wirklich.
Ja, nicht, dass ich jetzt den IT-Administratoren irgendwas unterstellen möchte, aber das Risiko, das bei einem Abgang von so einem Mitarbeiter entstehen könnte, ist natürlich oder kann größer sein.
Ich würde sagen, ist größer, ne? Also weil
ja, das Risiko ist mal größer, die Eintrittswahrscheinlichkeit muss man sich überlegen.
Richtig.
Je nach Person unterschiedlich.
Genau.
Ja, Aber da macht Sinn. Also wir machen das tatsächlich, wir haben eine Checkliste für alle Mitarbeiter. Also wenn jemand geht, alle Schritte, die wir durchführen müssen. Wenn jemand aus der IT geht, dann gucken wir nochmal ein bisschen genauer, welche Rechte hat er. Gibt es irgendwelche zentralen Kennworte, die wir ändern müssen und sowas.
Ja, genau. Genau, der springende Punkt an der Stelle, ja. Sicherlich kann man da viel über aktuelle Technik das Active Directory steuern und da auch viele Themen einfach automatisieren lassen. Aber ja, so eine dedizierte Risikoanalyse macht da schon Sinn, wenn ihr in den Administrator geht. Ne?
Ja.
Und auch da macht es sich wieder bewährt, wenn man im Unternehmen verschiedene Rollen einführt, um das dann so ein bisschen auseinanderhalten zu können. Ne? Okay, da ist ein Einkäufer gegangen. Normaler Prozess.
Ja. Sehr gut. Wollen wir mit 6.6 weitermachen oder hast du noch mehr?
Nee, ich hatte die interessierten Parteien ja schon gesehen vorhin, deswegen war ich ja total happy.
Schon gesagt, oder?
Ja, genau.
Ja.
6.6 ist dann der Punkt, den du vorhin schon angeschnitten hattest. Da ging es geht es um die Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung. Und die Anforderung ist dann eben hier, dass Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarung, welche den Bedarf der Organisation am Schutz von Informationen widerspiegeln, müssen identifiziert, dokumentiert, regelmäßig überprüft und von den Mitarbeitenden und anderen interessierten Parteien, unterzeichnet werden. Mhm. Ich lege mich direkt wieder schlafen. Interessierte Parteien wurde wieder genannt.
Ja, klar. Richtig, man muss halt Vertragswerke erzeugen. Also Vertragswerke, letztlich kann das ja auch ein 3-4-Zeiler sein, mit dem man halt eine Vertraulichkeitsvereinbarung formuliert.
Ja, 3-4-Zeiler wüsste ich jetzt gar nicht so genau. Also ich habe da auch nochmal in die 27.002 geschaut und da stehen dann eben mindestens mal konkrete Anforderungen drin für Dinge, die ich mit Dritten oder Externen dann regeln muss. Ne? Und da ist dann wirklich genannt, die Informationen, die geschützt werden sollen, müssen bestimmt werden für diesen Umfang. Die Dauer der Vereinbarung muss festlegen. Die Maßnahmen zum Schutz für diese Informationen, die ich dann definiert habe, müssen festgelegt werden. Die Eigentümerschaft der Informationen, okay, die ist wahrscheinlich relativ offensichtlich dann an der Stelle. Aber eben auch die Pflichten und Maßnahmen bei Verletzungen dieser Geheimhaltungsvereinbarung. Ja. So. Bei Mitarbeitenden, klar, das ist auch irgendwo über den Vertrag abgegolten, richtig.
Ja.
Aber mindestens bei Externen haben wir da nochmal klare Anforderungen mit drinstehen.
Das ist richtig. Da macht es sicherlich auch Sinn, vielleicht mal einen Anwalt mit dazu zu nehmen für IT-Recht oder so.
Richtig.
Haben wir bei uns auch machen lassen, hat uns Justus geschrieben. Hat nicht wirklich viel mehr als 3-4 Zeilen. Das ist gar nicht so lang, glaube ich. Aber ich kann es jetzt auch nicht beschwören.
Ja,
okay. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig.
Die haben das auch sowieso vorliegen, ziehen das aus der Schublade und gängiges Dokument. Das sollte jetzt niemanden irgendwie überraschen, dass wir das hier in der ISO-Norm fordern würden.
Ja, genau. Richtig.
Auch hier vielleicht nochmal der Hinweis. Wir hatten das ja gerade schon gesagt, ein ISMS wird vielleicht eingeführt. Und wir haben schon viele Mitarbeiter, die in der Organisation lange arbeiten und denen müsste ich ja auch so eine Geheimhaltungsvereinbarung dann unterjubeln.
Natürlich,
so.
Klar.
Und da empfiehlt es sich dann meistens auch einfach nochmal so einen Zusatz zu anzufertigen, dass ich jetzt nicht die ganzen Arbeitsverträge abändern muss und umwandeln muss, sondern dass ich dann einfach nur einen zusätzlichen Nachweis habe für diese Geheimhaltungsvereinbarung, wie wir das vorhin schon bei dem Verpflichtungsdokument hatten.
Genau, das ist aber auch gängige Praxis. Kein Mensch würde jetzt einen 10 Jahre alten Arbeitsvertrag, wo dann noch ein Gehalt drin steht, was vor 10 Jahren war und sonstige andere rechtliche Dinge, die vielleicht nicht mehr tragbar sind, wieder neu ausstellen. Also da ist, glaube ich, gelebte Praxis, ein zusätzliches Dokument zu erstellen dafür.
Ja.
Okay. Vom Timing her sind wir jetzt bei 29 Minuten knapp. Mhm. Wir haben noch die 2 Punkte. Wir können die ja als Bonus.
Genau, Bonus-Fragerunde.
Nehmen wir die noch hinten drauf, aber machen die ganz kurz. Ne?
Ja.
Remote-Arbeit ist die 6.7. Die Maßnahme sagt, es müssen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Wenn Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, um Informationen zu schützen, die außerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens abgerufen, verarbeitet oder gespeichert werden. Das ist ganz schnell erklärt, weil da können wir einfach verweisen. Unsere 2. Folge in dem Podcast ging genau über das Thema.
Ja, perfekt. Super.
Die ist von 21, also die ist schon tatsächlich 4 Jahre alt inzwischen. Die ist aber immer noch gültig. Das macht total Sinn, sich die vielleicht nochmal anzuhören, weil wir da auch so auf so ein paar Sachen eingehen, an die man gar nicht so im ersten Moment denkt, wenn die Leute zu Hause arbeiten. Wir hatten das damals im Kontext von Corona aufgenommen, die Folge. Alle Leute waren plötzlich im Homeoffice, viele Unternehmen waren gar nicht darauf vorbereitet, ihre Leute ins Homeoffice zu entlassen. Mhm. Die Leute hatten Sprachassistenten zu Hause, Alexa oder Siri-Zeug aktiv, was vielleicht in der Büroumgebung nicht so aktiv ist und ist halt was, wo man mal drüber nachdenken kann.
Oder also arbeiten in der WG.
Arbeiten in der WG, genau, den Rechner offen in der Küche stehen lassen. Oder wohnen im Erdgeschoss mit einem großen Fenster zur Straße und ich habe den riesen Bildschirm mit 1,20 Meter Bildschirmdiagonale. Und
genau.
Ja. Deswegen hört euch Folge 2 an dieses Podcasts. Sie ist immer noch verfügbar und immer noch gut. Und immer noch richtig.
Immer noch angemessen, genau.
Ja, genau.
Ja, das war der kleine Ausschluss von Anfang, den wir adressiert hatten. Jetzt haben wir noch 6.8, Meldung von Informationssicherheitsereignissen. Und da ist dann eben wieder die Anforderung, dass die Organisation einen Mechanismus bereitstellen muss, der es den Mitarbeitern ermöglicht, beobachtete oder vermutete Informationssicherheitsereignisse über einen geeigneten Kanal rechtzeitig zu melden. Und da steckt auch wieder der Kern drin. Ist das jetzt eine Verantwortung von HR? Also die Organisation muss jetzt überlegen, wie ich ein Incident zu bearbeiten habe, wohin der gemeldet wird. Ich finde, die HR-Abteilung oder die Personalabteilung kann dann auf jeden Fall in der Schulung darauf Wert legen und immer wieder das nahelegen, dass es da diesen Kanal gibt. Und wenn Fragen oder auch nur potenzielle Fälle bestehen, dahin zu melden. Aber das eigentliche Plan von Inzidenz, dem Umgang, das Wiederherstellen, das Sichern von Beweismaterialien, das sind ja alles die Schlagpunkte, die dahinter stehen, nämlich in den Normpunkten beziehungsweise in den Annexpunkten 524 bis 529. Da ist das alles adressiert, was da passieren muss.
Ja, ist richtig. Ich glaube, hier gibt es keinen richtig oder falsch oder keinen HR ist zuständig oder nicht. Das ist in dem einen Unternehmen so, in dem anderen so. Du hast diesen einen Kunden, die eigentlich, wo der Geschäftsführer alles macht. Ja, da gibt es ja nicht mal eine Abteilung. Von daher, da macht es eher das eine Person. Das wird in dem einen Unternehmen in der einen Abteilung hängen und in dem anderen Unternehmen ist es woanders. Ich glaube, es ist fast müßig, darüber zu sprechen. Ne? Man muss es halt, Kern dieser Anforderung ist ja eigentlich, mach dir Gedanken, wie Informationssicherheitsvorfälle gemeldet werden können. Also denk dir ein System aus. Vielleicht macht man es mit einem Ticketsystem. Vielleicht gibt es einfach eine Telefonnummer, wo man 7x24 anrufen kann. Mhm. Vielleicht gibt es eine zentrale Mailadresse. Ja. Und dann muss dahinter natürlich ein Prozess hängen, der sichergestellt ist, okay, ein Informationssicherheitsvorfall, der gemeldet wird, wird auch in hinreichender Zeit bearbeitet und geht nicht verloren.
Zum Beispiel. Genau. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, ne? Dass das nochmal den Anwendern von oder den ISMS-Interessierten oder den ISMS-Betreibern besser gesagt auf die Nase gebunden wird, dass sie das wirklich allen Mitarbeitern mit an die Hand geben müssen. Ne? Also das ist ein wesentlicher Bestandteil, finde ich, auch dieser Grundschulung, die wir vorhin angesprochen haben.
Ja.
Das heißt, alle Mitarbeiter im Scope müssen wissen, wo sie hinmelden können. Und dann, finde ich, habe ich dieses Control auch schon gut adressiert.
Ja. Okay. Ich glaube, dann sind wir durch. Haben wir irgendwelche Sachen für die Shownotes, was wir teilen können? Haben wir gar nicht vorher darüber gesprochen.
Doch, wir hatten jetzt dieses kleine Video mal überlegt. Wir haben natürlich die Folge 2.
Das Video dürfen wir, glaube ich, nicht teilen. Aber die Folge 2 können wir natürlich nochmal verlinken. Hier, dass man die halt auch hören kann. Ansonsten, die 27.002 bietet eine Menge gute Infos, wie man diese Controls hier umsetzen kann.
Richtig.
Ja, glaube, dann sind wir ansonsten durch. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Folge. Falls ihr Lust habt, uns nicht nur zuzuhören, sondern auch mit uns zu arbeiten, wir suchen im Moment gerade Verstärkung für unser Team. Also die Nachfrage ist größer als das, was wir gerade leisten können an Arbeit. Von daher würden wir uns freuen, wenn sich ein erfahrener Berater finden würde, der Lust hat, uns unser Team zu ergänzen.
Mhm.
Das würde uns tatsächlich sehr freuen.
Ja. Wir haben ja noch eine Etage dazu gewonnen gerade. Wir haben wieder Platz in Bremen hier, ne?
Wir haben wieder Platz in Bremen. Wir haben eine Etage. Wir bauen gerade ein neues Gebäude. 100 Meter hier entfernt, da ist noch mehr Platz. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt einfach eine Mail an bewerbung@abad.de oder hier an den Podcast-Kanal könnt ihr natürlich auch schreiben.
Ja.
Das kommt auf jeden Fall bei den richtigen Leuten an. Besser wäre bewerbung@abad.de, weil dann kommt auch gleich der richtige Datenschutzhinweis.
Genau.
Ist ja für Menschen in diesem Umfeld sicherlich auch eine wichtige Geschichte.
Ja, und ansonsten erstmal vielen Dank fürs Gespräch, Hans.
Ja, danke für die Folge. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die da draußen sich das antun. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Abad. Gemeinsam Freiräume schaffen.